Irgendwann bringe ich ihn um. Ehrenwort. Wen? Meinen Nachbarn Richard Barclay, seines Zeichens Rockjournalist und ein großes Kind. Da stolpere ich total erledigt über die Schwelle meines Bungalows, erfüllt von dem doch bestimmt nicht allzu unbescheidenen Wunsch, ein paar Stunden zu schlafen, und finde Richards Nachricht. Finde? Es darf gelacht werden. Er hatte sie mit Tesafilm an die Innenseite der Glastür geklebt, sodass sie mir, giftig bunt wie der Wunschzettel für den Weihnachtsmann, buchstäblich ins Auge sprang. In krakeligen Druckbuchstaben stand er mit breitem Leuchtstift auf die Rückseite der Pressemitteilung einer Plattenfirma gemalt. Heute Abend Jets Gig und hinterher Party. Nicht vergessen. Muss dich unbedingt dabei haben. Also bis 8. Das unbedingt war dreifach unterstrichen, aber was mir den Blutdruck hochtrieb, war dieses unverschämte nicht vergessen. Richard und ich sind erst seit 9 Monaten zusammen, aber inzwischen kenne ich seine Formulierungen so gut, dass ich sie zu einem kompletten Berlitz-Sprachführer zusammenstellen könnte. Im Klartext heißt nicht vergessen, ich habe dir absichtlich nicht gesagt, dass ich für uns beide eine Einladung angenommen habe, weil du freiwillig garantiert nicht hingegangen wärst, aber wenn du jetzt nicht mitkommst, bringst du mich in die größte Verlegenheit. Ich zog den Zettel ab und besah mir seufzend die Tesafilmspuren auf dem Glas, die wieder mal den Einsatz eines Reinigungsmittels erforderlich machten. Von Reißzwecken hatte ich Richard mittlerweile abgebracht, aber auf Selbstklebezettel war er bisher noch nicht umgestiegen. Ich ging durch meine kleine Diele zum Telefon. Das Hausbuch, in das Richard und ich normalerweise alles Wichtige eintragen, war aufgeschlagen. Unter dem heutigen Datum stand in schwarzem Filzstift und Richards Schrift Jet. Apollo, dann Holiday Inn. Es war nicht derselbe Stift wie auf dem Zettel an der Tür, aber der scharfe Blick von Supernase Kate Brannigan ließ sich dadurch nicht täuschen. Ich wusste ganz genau, dass die Notiz noch nicht da gewesen war, als ich eine Stunde vor Morgengrauen aus dem Haus tappte, um mich wieder einmal auf die Spur von 2 Markenwarenfälschern zu setzen. Kindische Verwünschungen ausstoßend verzog ich mich ins Schlafzimmer und pellte mich aus Daunenjacke und Jogginganzug. »Ich wünsche dir, dass deine Kanickel dahin siechen und deine Streichhölzer nass werden und dass du das Mayonnaiseglas nicht aufbekommst, wenn du dir dein Hühnersandwich machen willst.« Noch immer fluchend ging ich ins Badezimmer und stellte mich dankbar unter die heiße Dusche. Dort fing ich trotz aller Selbstbeherrschung aus lauter Selbstmitleid doch an zu heulen. »In der Dusche sieht dich keiner weinen.« Diese Weisheit erkläre ich zu einem der großen Aphorismen des 20. Jahrhunderts. Gleich nach »Liebe ist, wenn man nie sagen muss, dass es einem leid tut.« Hauptsächlich aber heulte ich vor Müdigkeit. Seit 2 Wochen bearbeitete ich einen Fall, bei dem ich fast täglich kreuz und quer durchs Land fahren und mich vom Morgengrauen bis Mitternacht vor Wohn- und Lagerhäusern auf die Lauer legen musste. Zur Stärkung war ich auf den Fraß von Raststätten und Imbissbuden angewiesen, denen meine Mutter glatt die Lebensmittelkontrolleure auf den Hals gehetzt hätte. Wäre sowas bei der Firma Mortensen und Brannigan an der Tagesordnung gewesen, hätte ich mich wohl nicht so schwer damit getan. Normalerweise sitzen wir bei unserer Arbeit gemütlich vor dem Computer, trinken jede Menge Kaffee und telefonieren wie die Weltmeister. Doch diesmal ging es darum, im Auftrag eines Konsortiums angesehener Uhrenhersteller zu ermitteln, woher die erstklassigen Kopien ihrer Markenuhren kamen, die von Manchester ausgehend den Markt überschwemmten. Und mir war, wen wundert's, die Drecksarbeit zugefallen, während Bill im Büro hocken blieb und muffig seine Monitore beäugte. Zugespitzt hatte sich die ganze Geschichte nach einem Einbruch bei Garnett's, dem größten noch selbstständigen Juwelier der Stadt. Den Safe und die gesicherten Schaukästen hatten die Diebe nicht angerührt. Dafür hatten sie sich großzügig aus einem Schrank im Büro des Geschäftsführers bedient. Sie hatten die grünen Lederbrieftaschen mitgehen lassen, die Käufer einer echten Rolex als kostenlose Zugabe bekommen, wie die Käufer von Waschmitteln ein Plastikkrokodil, die Kreditkartenetuis von Gucci und Dutzende leerer Schachteln für Uhren von Cartier und Raymond Veil. Dieser Diebstahl war für die Hersteller ein Alarmzeichen. Das Geschäft mit gefälschten Markenartikeln war offenbar in eine neue Phase eingetreten. Bisher hatten sich die Gauner damit begnügt, ihre Ware über ein kompliziertes Netz von Kleinhändlern als Kopien zu verkaufen. Das hatte die Firmen zwar erbost, ihnen aber keine schlaflosen Nächte bereitet, weil Kunden, die in einem Pub oder an einem Marktstand 40 Pfund für eine falsche Rolex hinlegten, einfach nicht in derselben Liga spielten wie Typen, die ein paar Tausender für das Original locker machten.